Gegen den Klimawandel unternimmt niemand etwas. Wer hat, dem wird gegeben werden. Und Frauen verdienen weniger. War ja immer schon so. Man ärgert sich und macht weiter. Was aber, wenn nicht? Wir haben eine Idee. Die Falter Arena macht die Bühne frei für Menschen und Projekte, die das Land verändern. Mein Name ist Eva Konzett. Ich leite das Politikressort im Falter. Und am Sonntag, den 26. Mai, veranstalten wir im Wiener Stadtsaal die nächste Falter Arena. Mit dabei unter anderem der ehemalige Politiker und Neosänger Matthias Strolz, Theresa Imre von Magda, Sonja Jöchtl von Love Politics oder Kari Ochsner von Ochsner Wärmepumpen. Machen statt jammern. Wir schauen uns an, wie das funktionieren kann. Kommen auch Sie vorbei. Alle Informationen und Tickets finden Sie unter falter.at/arena.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft. Von 9.5. bis 11.5. findet Tipping Time in Kooperation von Globe Art, Solektiv und Tangente St. Pölten statt und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 75. Folge von Schäuber fragt nach. Beinahe täglich werden neue Details zum Inseraten-Korruptionsskandal um Sebastian Kurz und die Familie Dichand bekannt. Das wiederum hat zwangsläufig verstärkte Beschwichtigungs- und Vernebelungsaktivitäten seitens der von den Vorwürfen Betroffenen zur Folge. Fog News Argument Nummer 1 lautet dabei:
Was soll die Aufregung? Das machen doch alle so wie wir.
Eine Rechtfertigung, die einem schon wenig nützt, wenn man beim zu schnell fahren von der Polizei aufgehalten wird. Noch dazu, wenn man nicht einfach nur ein bisschen schnell war, sondern mit 180 km/h im Stadtgebiet unterwegs. Und das waren, inseratentechnisch gesehen, die Familien Fellner und Dichand zweifelsohne. Der in diesem Zusammenhang dann oftmals vorgebrachten Begründung, man bekäme deshalb so viele Regierungsinserate, weil man so viele Leser hätte, fehlt auch die faktische Grundlage. Dazu braucht man sich nur anschauen, wie viel Steuergeld pro Leserin und Leser da verteilt wurde. Die Leser von Fellners Österreich und Dichands Heute kommen uns 2021 mit 8,30 Euro bzw. 5,93 Euro pro Kopf am teuersten von allen, während wir beispielsweise für einen Standardleser nur 2,20 Euro übrig hatten. In der neuesten Media-Analyse hat der Standard das käufliche Gratisblatt der Fellners sogar in absoluten Leserzahlen überholt, was die Argumentation der dafür verantwortlichen Politiker, es ginge nur um die durch Inserate erreichte Menge an Lesern, endgültig als Schwindel entlarvt. Fog News Argument Nummer 2 klingt so:
Was wir in unseren Zeitungen schreiben, ist völlig unabhängig von etwaigen Wünschen der Inserenten. Redaktion und Anzeigenabteilung sind bei uns strikt getrennt.
Wie diese Trennung in der Praxis ausschaut, weiß man zum Beispiel aus den Arbeitsverträgen, die heute Mitarbeiter in der Gründungsphase unterschreiben mussten. In diesen Verträgen steht ausdrücklich, dass eine, Zitat, wohlwollende PR-Berichterstattung der jeweiligen Inserenten für den wirtschaftlichen Erfolg unerlässlich ist. Dieser Passus wurde angeblich später gestrichen, was aber an der Praxis nichts geändert haben dürfte. Das kann man zumindest aus einem Spruch des österreichischen Presserats aus 2015 schließen, den ich jetzt wieder gefunden habe. Eva Dicherns U-Bahn-Sitzunterlage wurde damals wegen eines Verstoßes gegen den Ehrenkodex der österreichischen Presse verurteilt. Anlass waren in heute erschienene Interviews mit den Chefs diverser im Blatt inserierender Firmen. Laut Presserat: Gefälligkeitsinterviews, bei denen es sich um beeinflusste und unkritische Berichterstattung handelt, bei der die Fragen unkritisch formuliert und die Antworten der Gesprächspartner viele Werbebotschaften enthalten. Im Fall von heute wurde offenbar die Tatsache, dass die Gespräche direkt neben den Anzeigen abgedruckt waren, als Überspannung des Unverschämtheitsbogens empfunden. Und ich kann in diesem Zusammenhang von einer Begebenheit berichten, von der die Managerin eines internationalen Konzerns erzählt hat. Sie hatte im Gespräch mit Eva Dichernd auf deren Ansuchen verstärkt Inseratenschaltungen gemeint, dass dies für ihren Konzern problematisch sei, weil heute als sehr negativ eingestellt gegenüber der EU gelte, worauf Dichernd mit nonchalanter Eleganz antwortete: Die Blattlinie ist verhandelbar. Ja, da ist der Kunde wirklich noch König. Die Annahme, dass dieses Angebot nicht gilt, wenn der Kunde nicht König, sondern nur Kanzler ist, erscheint da eher weltfremd. Zumal man im Hause Dichernd mit Kanzlern als Kunden schon früh gute Erfahrungen gemacht hat. Allen voran natürlich mit Werner Faymann. Dieser Mann hat für die Etablierung der österreichischen Inseratenkorruption Ähnliches geleistet wie der Skipionier und Stemmbogenerfinder Matthias Starsky für die Entwicklung des alpinen Skilaufs. So wie Starsky hatte auch Faymann nicht nur rasch den Bogen heraus, sondern auch erkannt, wie wichtig eine gute Bindung ist. Also im Fall von Faymann die enge Bindung an die Familie Dichernd. Eine Strategie, die Thomas Schmidt später Richtung hautnah intensiviert hat. Generell muss man auch sagen, dass die Dichernd-Dienstleistungen für Werner Faymann literarisch wertvoller waren als jene für Sebastian Kurz. Stammhörer dieses Podcasts erinnern sich vielleicht an die in Folge 7 von mir vorgetragene Kurz-Eloge von Michael Janet, die ich seither auch immer wieder auf der Bühne zum Einsatz bringe, wo sie stets für staunende Heiterkeit sorgt. Unter anderem beschreibt die dauerfeuchte Boulevardruine der Kronenzeitung den Ex-Kanzler darin als
skandalfrei, offen, unbelastet, ehrlich.
Zugegeben, das ist in seiner radikalen Realitätsverweigerung und vom Rutsbefaktor her gesehen beeindruckend, aber literarisch kann es nicht mit den oft raffiniert gebauten, mit Liebe zum Detail gestalteten Faymann-PR-Artikeln aus Eva Dicherns heute mithalten. Da waren echte Perlen dabei, wie zum Beispiel diese hier.
Handy aus Kanal gefischt. Faymann half Mädchen am Spielplatz.
Eine fantastische Schlagzeile, unter der eine nicht minder fantastische Geschichte folgt.
Am Piratenspielplatz in Alt-Erla war Maries Telefon in einen Kanal gefallen. Faymann schritt sofort ein.
Warum der damalige Bundeskanzler seine rare Freizeit ausgerechnet am Piratenspielplatz verbracht hat, wird nicht erklärt. Vielleicht wollte er sein offenes Ohr für die Jugend und seine rebellische Seite gleichzeitig zum Ausdruck bringen und hat einfach die Kinder gefragt, ob er mitspielen darf.
Hallo Kinder, spiel mal wieder Fluch der Karibik. Ich spiele auch wieder die Rolle vom Depp.
Gebiete, schon wieder der, der ausschaut wie die Grinsekatze. Der will immer, dass der Captain Sparrow die Themenführerschaft bei sozialer Gerechtigkeit hat. Meinetwegen darf er den Anker spielen.
Super, ich leg mich gleich hin.
Wie auch immer. Wie es weiterging, weiß heute zu berichten.
Faymann organisierte einen Holzstock und eine Art Fischernetz.
Ja, beides zweifelsohne Gegenstände, die man als amtierender Bundeskanzler und geübter Netzwerker immer bei sich trägt. Aber wie haben die unmittelbar Betroffenen diese dramatische Rettungsaktion erlebt? Auch das weiß heute.
Er war sehr sympathisch, erzählt Marie. Und ihr Vater Mario Heil meint, ungewöhnlich für einen Kanzler. Ich sage danke.
Herr Mario Heil war damals übrigens Pressesprecher der Wiener Polizei. Also praktischerweise jemand, der mit der Verbreitung von selektiver Wahrnehmung geprägter Pressemeldungen Erfahrung hat. Ewig schade, dass dieses literarische Kleinod mittlerweile auf der Webpage von heute nicht mehr abrufbar ist. Was ich aber gefunden habe, ist ein Verweis auf den Artikel auf der Facebook-Seite von heute. Und darunter habe ich ein echtes Zuckerl entdeckt, nämlich einen Kommentar zu Feimanns Handy-Rettungsaktion. Er lautet:
Super sympathisch und schwer in Ordnung vom Kanzler.
Verfasst hat diesen Kommentar niemand geringerer als Raphael Sternfeld, mittlerweile Bereichsleiter für strategische Kommunikation der Stadt Wien, damals noch direkter Berater von Werner Feimann. Und damit sind wir bei einem ganz wesentlichen Punkt in der Frage, wie begünstigen Boulevardmedien ihre politischen Inseratenkunden in der Berichterstattung? Unter anderem durch bewusst selektive Auswahl der veröffentlichten Lesermeinungen. Hans Dichand soll seinerzeit noch Leserbriefe selber geschrieben haben. Das ist im Zeitalter der Parteikommunikationsabteilungen und Trollaktivisten nicht mehr nötig. Die vielleicht skurrilste Pointe in diesem Zusammenhang ist für mich, dass vor ein paar Jahren ausgerechnet in Ewart Dichands Heute über die Praxis der gefälschten Leserbriefe geschrieben wurde. Damals wurden von einer getarnten Adresse der SPÖ abgeschickte Zuschriften knallhart als Fake entlarvt. Und das hatte dann sogar Konsequenzen. Also natürlich nicht bei der SPÖ, der für die Veröffentlichung der Entlarvung verantwortliche heute Chefredakteur wurde von Eva Dichand umgehend gefeuert. Super sympathisch und schwer in Ordnung, das gilt für mich seit vielen Jahren schon für die Weine von Johannes Zillinger aus Götzendorf im südlichen Weinviertel. Dass er in Österreich noch als Geheimtipp gilt, liegt daran, dass 85% seiner Weine in den Export gehen, vor allem nach Südostasien und Skandinavien, wo sie oft in den besten Restaurants der Welt landen. Der Pastelier Blanc Nummer 1 ist aber heute in meinem Glas gelandet. Ein Cuvée aus Welschriesling und Chardonnay mit kühler Aromatik und lebendiger Säure. Mehr als nur in Ordnung. Prost! Der Versuch, den in den vergangenen Monaten aufgedeckten Inseraten-Korruptionsskandalen etwas Positives abzugewinnen, führt meistens zur Feststellung, dass wir nun die historische Chance hätten, endlich mit dieser korrupten Praxis aufzuräumen. Ich habe mir gedacht, über historische Chancen der österreichischen Medien rede ich am besten mit dem österreichischen Medienhistoriker und Präsidenten der Österreich-Sektion von Reporter ohne Grenzen, Fritz Hausjell. Grüß dich, Fritz.
Hallo, Florian.
Fritz, ich habe gerade davon gesprochen, dass die Aufdeckung der aktuellen Inseraten-Korruptionsskandale auch eine historische Chance für die österreichische Medienlandschaft darstellen könnte. Nun liegt ein neues Medienförderungsgesetz und Medienpaket der Bundesregierung vor. Wird damit diese Chance genützt?
Nein, diese Chance wird mit Anlauf vergeigt, hätte ich gesagt, weil man wusste ja schon vorher, was das Grundproblem ist. Und ob jetzt dann noch zwei weitere führende, auflagenmäßig führende Boulevard Tageszeitungen auch mit diesen schwersten Vorwürfen konfrontiert sind, wie das jetzt die WKStA sehr eindrucksvoll darstellt, ist eigentlich egal, weil es reicht, wenn die Dinge, die wir beobachten seit vielen Jahren, jetzt einmal in einigen Fällen so stark mit nicht nur Indizien, sondern eigentlich sehr klaren Belegen dokumentiert sind, dass die Medienpolitik hier handelt. Und die Frau Medienministerin Susanne Raab handelt völlig halb oder viertelherzig. Ich meine, das ist gut und nett, dass wir es dann sozusagen auf jeden Euro und jeden Cent genau wissen, wie viel, welche Ministerium, das Bundeskanzleramt, welche staatsnahen Unternehmen in Werbeaufträge und Medienkooperationen künftig stecken. Aber wenn es überhaupt keine Folgen hat, ob das nach weiterhin Gutsherrenart und Gutdünken und im Gegenzug für eine nette Berichterstattung geschieht, dann haben wir das Problem überhaupt nicht einmal in Ansätzen gelöst. Das heißt, es bräuchte eine Verpflichtung, dass hier effektiv und effizient die Werbemaßnahmen gesetzt werden. Es wäre sehr hilfreich, wenn das auch nach oben hin gedeckelt ist. Ich meine, man weiß ja am Beginn einer Legislaturperiode, einer Amtsperiode, welche politischen Vorhaben man umsetzen will. Also weiß man auch zumindest einigermaßen, welche Kommunikationsmaßnahmen, welche Werbemaßnahmen erforderlich sind und welche nicht. Und also kann man planen, also kann man hier sehr wohl in diesem Bereich etwas vorweg schon klar dimensionieren und auch im Parlament diskutieren, weil das gehört natürlich auch zur Öffentlichkeit, nicht erst die nachträgliche Öffentlichkeit. Da ist der Zug abgefahren.
Wie schaut es denn aus mit der Begründung für die Inserate? Wird das in Zukunft irgendwie sich verbessern?
Nein, wir werden eine Begründung geliefert bekommen bei größeren Inseratenaufträgen. Wir werden bei ganz großen Kampagnen auch irgendeine Form der Evaluation bekommen. Aber es ist im Grunde völlig egal, weil es wird null Sanktionsmöglichkeiten geben. Die Frau Ministerin hat bei der Erstpräsentation des Entwurfs gemeint, die Öffentlichkeit sozusagen kontrolliert. Ja, aber die Öffentlichkeit kann nicht sanktionieren, kontrollieren ja, wobei man dazu sagen muss, es kontrolliert sich die medial vermittelte Öffentlichkeit selber. Ein bisschen eine, sage ich mal, unsichere Geschichte.
Das ist mutig, ja? Die Pro-Kopf-Ausgaben für Regierungsinserate sind in Österreich rund 10-mal so hoch wie in Deutschland. Was sagt uns das?
Dass die Frage, wie man hier bereit ist, Medien über Inserate mitzusteuern in inhaltlicher Hinsicht, unverfrorener ist als in unserem Nachbarstaat westlich von uns gelegen. Wir sind aufgrund dieser skandalösen Verhältnisse ja auch im Pressefreiheitsranking gehörig nach unten gerasselt.
Wie müsste denn ein Gesetz ausschauen, das daran was ändert?
Erstens bräuchte es eine von den politischen Akteuren ein Stück entfernter angesiedelte Vergabestelle. Das heißt, man könnte das beispielsweise über die RTR machen und nach vor allem zentrale Voraussetzung nach klar vorgegebenen Regeln, damit klar ist, welche Gründe sind hinreichend, um Werbeaufträge zu vergeben und welche sind definitiv überhaupt kein Grund zu werben. Sagen wir mal ein Beispiel aus der Vergangenheit. Die größte Steuerreform der Zweiten Republik, die auf der Basis basiert, dass weder du noch ich noch andere irgendeinen Antrag stellen müssen beim Finanzamt. Also die Steuerreform passiert automatisch, egal ob wir was tun, ob wir Handlungen setzen, ob wir die jetzt toll finden oder nicht toll finden, ist auch wurscht. Ja. Sie passiert, dann brauche ich dafür genau null Inserate. Null Inserate. Ja. Aber die bisherige Regierung hat dafür schon Inserate geschalten, als sie noch nicht einmal in Kraft war. Und das ist ein ganz klarer Missbrauch, weil das Argument, das ist natürlich schlecht formuliert im alten Medientransparenzgesetz, dass es ein Informationsbedürfnis der Bevölkerung gibt. Also es gibt ein ganz offensichtliches Werbebedürfnis der Regierung, und in dem Fall für sich selber Werbung zu machen. Aber wenn wir jetzt die Bevölkerung fragen würden in dem Zusammenhang, wollen Sie in irgendwelchen Werbeschaltungen und Informationsbroschüren ganz genau aufgeklärt werden, wie diese Steuerreform vor sich geht, wird sicher die große Mehrheit sagen, nein, ich will, dass sie passiert.
Na, es steht ja ganz ausdrücklich im Gesetz drinnen, die Regierungsinserate sollen ausschließlich der Deckung eines konkreten Informationsbedürfnisses der Allgemeinheit dienen. Die Gemeinde Wien interpretiert das so, dass sie zum Beispiel inseriert, dass der Frühling kommt oder dass man in Wien auch spazieren gehen kann. Also man macht ja nicht einmal mehr die Mühe, den Missbrauch zu verbergen. Kann sich daran was ändern?
Ja, es kann sich was ändern dahingehend, wenn ich in ein Gesetz reinschreibe, dass die Kommunikationsziele zu begründen sind. Also erstens zu benennen und selbstverständlich zu begründen sind, dann könnte man ja möglicherweise tatsächlich für das Spazierengehen sogar einen triftigen Grund finden, weil man könnte hergehen und sagen, der Gesundheitsstadtrat hat ein Interesse, dass die Leute sich bewegen nach einer Pandemie und nach dem verpflichtenden Sitzen zu Hause und weniger raus können, oder ja, dann kann das schon einen Sinn machen, ja, aber ich muss es schon begründen. Sonst, oder wenn ich, was weiß ich, gesundes Essen propagiere als Gesundheitsminister oder als Gesundheitsstadtrat, ja, ist okay, aber nur gute Laune-Geschichten, das ist ein bisschen zu wenig.
Es ist ja vielleicht eine schmale Gratwanderung, also zum Beispiel, dass jetzt der Frühling kommt, es gibt sicher auch Leute, die ohne Fenster aufwachsen und auch keine Kalender haben und so, und für die ist dann die Information, dass Frühling wird, doch auch wertvoll. Aber vielleicht können wir uns darauf einigen, dass es nicht für alle Bereiche ist, es schon Grauzonen gibt in dem Bereich. Ne?
Absolut.
Du hast vorhin die RTR erwähnt, die Medienförderungsbehörde. Die kommt ja in den Schmidt-Chats auch vor, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und die ist ja ein Musterbeispiel für politische Einflussnahme auf die Medien. Da gab es ja unlängst bei der Besetzung des Postens einen Postenschacher par excellence. Der unabhängige Kandidat wurde nicht einmal zum Hearing eingeladen. Stattdessen hat es wieder einer der üblichen Verdächtigen bekommen. Und jetzt wird auch bekannt, was diese RTR dann für Digitalförderungen auslassen hat. Zum Beispiel 790.000 für die Eva Dichand für Anreizförderung. Ist da nicht auch ein massiver Hund begraben, der bisher noch zu wenig beachtet wurde?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, ich gehe natürlich bei diesem Modell, wenn wir es optimal aussetzen, auch davon aus, dass wir in diesen Bereichen sowohl der Aufsichtsbehörde, wenn wir dann wahrscheinlich auch noch über den ORF reden werden, auch bei der Frage der Beschickung der Aufsichtsgremien des öffentlichen Rundfunks, dass wir dort deutlich bessere Lösungen auch finden. Da weigert sich ja auch die Medienministerin das zu tun, die wartet, bis das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs auch in diesem Bereich sie zum Handeln nötigt. Das ist natürlich absolut suboptimale Medienpolitik. Würde ich mich so verhalten, ich habe das kürzlich in einem Interview bei ORF3 gesagt, würde ich als stellvertretender Institutsvorstand ständig nur darauf warten, bis mich eine Aufsichtsbehörde dazu bringt, dass ich gefälligst etwas tue, wo die Kritik rundherum beispielsweise im Haus an mich herangetragen wird, man würde mich hier wahrscheinlich mit nassen Fetzen rausbuxieren aus der Position. Ja. Der Medienministerin passiert gar nichts. Sie könnte ja auch vielleicht sagen, eigentlich freut mich der Job nicht. Eigentlich ist das nicht meins. Ja. Naja, es wird sich dann hoffentlich in der Regierung der andere finden, der das lieber macht, vielleicht auch besser kann. Das wird man immer dann erst sehen, wenn es soweit ist. Aber ich finde das schon einen extrem unhaltbaren Zustand. Also ich habe bis jetzt in meiner Laufbahn als Wissenschaftler noch keiner Ministerin geraten, die Agenten abzugeben. Aber ich bin mit meinem Latein am Ende. Also ich bin ja nicht der Einzige, der sich hier in dem Bereich bemüht, der Ministerin, die da, sage ich mal, unverhofft zu diesen Agenten gekommen ist, weil ihr Vorgänger als Medienbeauftragter und für Medienpolitik dann auch Zuständige, der Herr Gerald Fleischmann, vorübergehend das opportunerweise nicht ausüben konnte, weil er eben auch als Beschuldigter bei der WKStA geführt wird, dass er jetzt von der ÖVP wieder in ähnliche Funktionen berufen worden ist, ist ja ein eigenes Thema. Aber also ja, sie hat sich das wahrscheinlich auch nicht ausgesucht. Auf der anderen Seite, wenn man selber mit der Materie ein bisschen inhaltlich kämpft, dann ist ja niemand muss in dem Fach besonders qualifiziert sein, dem man als Ministerin oder Minister vorsteht. Aber da muss ich mich halt um die entsprechenden MitarbeiterInnen kümmern. Das scheint ja eher in die Gegenrichtung zu sein, dass dort in den letzten Monaten überdurchschnittlich viele sozusagen ihren Posten gegen etwas anderes dann eingetauscht haben.
Was sagst du zur Einstellung der Wiener Zeitung?
Furchtbar. Furchtbar. Was soll man dazu sagen? Ich meine, wir sind das Grundsätzliche. Wir sind in einem Land, in dem ohne dies die Vielfalt sehr überschaubar ist, was den täglichen Journalismus in gedruckter Form anbelangt. 14 Tageszeitungen, davon viele in Konzernen miteinander verschränkt. Das ist alleine schon auch ein Grund, warum wir im internationalen Vergleich nicht sehr gut dastehen. Und andere Kleinstaaten haben hier noch deutlich bessere Verhältnisse, gleichwohl wir insgesamt ein überdurchschnittliches, nach wie vor Zeitungsleseland sind. Ja. Aber die Regierung stellt diese Zeitung eigentlich völlig ohne Not ein, weil das kann mir keiner sagen, dass bei den Ausgaben, die sonst in dem Bereich getätigt werden, es um eine Größenordnung von ungefähr 10, 15 Millionen Euro pro Jahr geht, an denen das scheitern soll. Nein, es scheitert an dem Willen, entsprechenden unabhängigen Journalismus in ausreichender Zahl hier haben zu wollen. Es ist unbequem. Die Zeitung ist unbequem geworden. Und zwar Jahr für Jahr unbequemer. Und daher wird sie umgebracht. Man kann es nicht anders nennen.
Gleichzeitig wurde dieser Tage bekannt, dass der Presserat um seine Existenz kämpfen muss. Wie schaut's da aus?
Wenn man, ich glaube, 2010 bis jetzt keine Erhöhung der Mittel zugestanden bekommen hat. Und dann bekommt man von 150 auf 187.000 Euro. Das ist eine Größenordnung, die ist eine Provokation, weil der Presserat lebt davon, dass er in den ersten Jahren, also wieder gegründet worden ist, sehr, sehr sparsam, hat Rücklagen gebildet und hat die mittlerweile selbstverständlich aufgebraucht, weil er ein sehr agiler Presserat geworden ist, der im Übrigen, was ja völlig paradox ist, auch aus Sicht der Medienministerin mehr machen soll in Zukunft. Auch sozusagen die rein digitalen Medien entsprechend mit seiner Expertise hinsichtlich der Frage, ob dort die Medienethik gut aufgehoben ist oder weniger gut aufgehoben ist und praktiziert wird. Und dann den Presserat mit dieser Summe abspeisen zu wollen, heißt ganz klar eine massive Beschneidung seiner Aktivitäten. Und das kann nicht im Interesse von dem sein, was sonst sich diese Regierung auf die Fahnen heftet, sie würde Qualitätsjournalismus fördern wollen. Das ist doppelt provokant. Das ist provokant, wenn ich ein wesentliches Element des Qualitätsjournalismus, nämlich die Wiener Zeitung, de facto einstelle mit Jahresmitte als Tageszeitung und es ziemlich unklar ist, was ist denn dann dieses digitale Nachfolgeprodukt und mit einem wesentlichen Teil dieses Geldes mit immerhin 6 Millionen Euro dann eine Journalismusausbildung, jetzt nennt man es im Gesetz verschämt.
Betreutes Presseschreiben wahrscheinlich.
Ja, das wäre der richtige Begriff. Es ist aber nahe dort dran angesiedelt, aber es ändert ja nichts daran, dass das eben sozusagen weisungsgebunden an das Bundeskanzleramt ist. Wir gehen mit solchen Konstrukten zumindest Richtung Ungarn. Zumindest. Also wenn ich habe mit etlichen deutschen Kolleginnen über diese Pläne der Bundesregierung geredet. Die schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Die sagen, das ist irgendeine Mischung aus SED und NSDAP. Ich weiß schon, man soll da immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber wenn die das sagen, ja, wir sind ja, also diese Staatsnähe, ja, vom System her, geht ja nicht darum, dass die aktuelle Regierung irgendeine Wiederbelebung weder der SED noch der NSDAP ist. Da braucht man gar nicht irgendwie sagen, es gilt die politische Unschuldsvermutung. Nein, aber diese Form der Regierungsnähe, die darf es einfach in einer liberalen Demokratie nicht geben, strukturell nicht geben. Denn wir wissen ja nicht, wie sich die nächsten Regierungen entwickeln. Und man gibt diesen nächsten Regierungen, man gibt selbstverständlich schon der aktuellen Regierung damit, ein Werkzeug in die Hand, das missbraucht werden kann. Und zwar ziemlich missbraucht werden kann. Weil wenn ich mit 6 Millionen, das ist ein Vielfaches von dem, was alle anderen Journalismus, Ausbildungs- und Weiterbildungseinrichtungen bekommen von der öffentlichen Hand. Das heißt, dort wird eine mehr oder weniger große Zahl von jungen Menschen geprägt. Ja. Können uns alle dann irgendwann davon befreien, aber sie werden zunächst einmal geprägt und nicht alle befreien sich, wie wir auch beobachten können immer wieder in der Gesellschaft. Und warum soll ich sie in einem politischen Nahbereich einer Prägung und einer Dankbarkeit unterziehen, wo eigentlich das Grundprinzip von Journalismus heißt Unabhängigkeit. Unabhängigkeit. Und das beginnt bitte bei der Ausbildung und soll weitergehen bei der Weiterbildung. Und da hat ein Bundeskanzleramt einfach nichts verloren.
Aus dem Chat von Thomas Schmitz haben wir ja gelernt, dass es dem Sebastian Kurz nicht nur darum gegangen ist, eine gute Presse zu haben in den Boulevardmedien, sondern dass ihm offensichtlich auch das Personal wichtig war, das in gewissen Zeitungen Chefredakteur geworden ist oder Herausgeber geworden ist. Ist das nicht eigentlich konsequent der nächste Schritt, wenn wir so eine Akademie dann haben, quasi für bundeskanzlerische Journalismusausbildungen, dass man gar nicht mehr bei den einzelnen Medien intervenieren muss, sondern dass man sich quasi gleich vom Bundeskanzleramt aus besetzt, die Chefposten?
Ja, das ist die Horrorvision jetzt für mich, wenn ich auf den Journalismus blicke. Und deswegen gilt hier das Grundprinzip diesen Anfängen, wobei es eigentlich schon mehr sind als Anfänge, zu wehren. Und also es muss uns gelingen, dieses Gesetz zu verhindern. Die Frage ist, ob das jetzt ist als Initiativantrag, sind diese Gesetzesmaterien eingebracht ins Parlament. Es gibt Materien, da braucht es die Zweidrittelmehrheit. Ich appelliere heftigst an die Oppositionsparteien, diese zu verwehren. Das muss uns erspart bleiben. Das muss uns erspart bleiben. Wir werden, es ist ja, ich meine, wir verlieren ja in den letzten paar Jahren haben wir bei allen relevanten Messungen zur Demokratieentwicklung verloren, zur Pressefreiheitsentwicklung verloren, zur Korruptionsentwicklung verloren. Ich meine, was brauchen wir denn noch an Alarmen, um endlich etwas zu tun? Ich meine, das ist ja, ich meine, ich hoffe inständig, dass unter den Oppositionsparteien, bei allen bin ich mir natürlich nicht sicher, aber bei ein paar hoffe ich es zumindest, dass ich mir sicher sein darf, dass sie nicht liebäugeln damit, dass dann hier Rahmenbedingungen geschaffen werden, die sie sich dann auch zunutze machen können, wenn sie dann einst wieder mal in Regierungsverantwortung sind. Das ist etwas, was Ihnen spätestens, wenn Sie das nicht schaffen, noch viel mehr auf den Kopf fällt, weil als Opposition sind wir dann völlig abgemeldet. Und wir müssen Rahmenbedingungen haben, in denen sowohl die Regierung als auch die Opposition ein Verhältnis haben zu Medien und zum Journalismus, das einer liberalen Demokratie entspricht. Und das setzt halt darauf, dass Kraft der Unabhängigkeit und der Stärke der journalistischen Medien, die ihre Aufgaben als vierte Säule wahrnehmen können. Das beginnt mit einer umfassenden, vielfältigen Berichterstattung. Und geht weiter in die Richtung der Kritik- und Kontrollfunktion als Ergänzung zu den staatlichen Kontrollinstanzen, die wir brauchen gar nicht so weit zurückschauen, phasenweise so halb lahmgelegt waren durch Dinge wie das System Pillner-Check.
Eine derzeit beliebte Nebelgranate besteht in der Behauptung der beschuldigten Zeitungsmacher, wonach es alles so machen. Stimmt es?
Wir haben in der Vergangenheit, also bei Kanzler Faymann, entsprechende Vorwürfe gehabt, aber wir haben nicht sozusagen den rauchenden Colt gehabt. Ich würde sagen, jetzt haben wir
mehr. Weil keiner ausgepackt hat, ne? Das ist ja oft bei solchen Systemen, dass die gerade nicht an den Probleme, wenn einer der Beteiligten auspackt, was beim Faymann nicht passiert ist.
Genau. Jetzt kann man sagen, wenn er's gemacht hat, Glück gehabt. Und Pech für uns, dass wir das nicht schon früher ordentlich geregelt haben. Jetzt wissen wir es definitiv.
Es gibt eine Art gefilmtes Geständnis. Es stammt von Wolfgang Sobotka, der zu Wolfgang Fellner sagt, Sie kennen das Geschäft, für jedes Inserat gibt es ein Gegengeschäft. Worauf Fellner antwortet, ja, natürlich. Kann es sein, dass es Politikern und Medienmachern in Österreich gar nicht bewusst ist, dass es hier um Korruption geht? Dass Sie das mit Brauchtum vielleicht verwechseln?
zumindest mit Usancen, die offensichtlich gang und gäbe sind. Denn du weißt, der zurückgetretene Bundeskanzler Sebastian Kurz hat Ähnliches im ZIP2-Studio im Interview mit Martin Thür gesagt. Und das heißt, die zwei Spitzen der exekutiven Politik im Land, die das sagen, ja, das läuft schon Gefahr, dass das dann ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung sagt, naja, wenn die das sagen und eigentlich da kein jetzt riesiger Aufschrei durch die Republik geht.
Hast du eine Erklärung dafür, warum sich heute immer noch Menschen vor Wolfgang Fellner fürchten?
Ich verstehe die Politik eigentlich nicht, denn die Gesetze werden bekanntlich im Parlament gemacht und nicht in der Redaktion oder im Büro des Herrn Wolfgang Fellner und auch nicht anderer Personen, auch nicht der Frau Eva Dichand. Das heißt, ein bisschen mehr Mut und ein bisschen mehr Medienkompetenz in der Spitzenpolitik könnte nicht schaden. Das ist jetzt nichts Neues. Ich glaube, ich habe das erste Mal vor ungefähr 15 Jahren gesagt, nach einer Wahl, weil ich es ein bisschen verheerend finde, wenn die Politik sich so ein bisschen ins Bett legt mit dem einen oder anderen Großmedium. Und das waren natürlich immer Boulevardmedien, weil das eigentlich fatal ist. Es ist fatal für die Politik. Es ist letztlich auch fatal natürlich für den Journalismus, der dort gemacht wird. Und es wird auch vom Publikum zum Glück ja nicht immer belohnt.
Ja, aber entschuldige, kann es nicht sein, dass die österreichische Politik an sich die Macht des Boulevards überschätzt? Ich meine, bei der letzten Bundespräsidentenwahl hat die Kronenzeitung einen eigenen Kandidaten aufgestellt, der im Endeffekt weniger Stimmen hat als der Spaßkandidat von der Bierpartei.
Ja, hey, es gibt mehrere solche ermutigende Beispiele. Und wir haben ja auch Beispiele, wo einzelne Politiker dem widerstanden haben und trotzdem nicht sozusagen vom Boulevard sozusagen aus ihren Ämtern geschrieben werden konnten. Es gibt eigentlich wenige Beispiele und es wird dann meistens der Kaspar Einem genannt. Der Kaspar Einem ist nicht deswegen als Innenminister dann abberufen worden, sondern weil die SPÖ zu feig war, ihn dort zu halten.
Also es war nicht die Kronenzeitung per se, sondern es war die Feigheit der SPÖ in dem Fall, muss man einfach so sagen.
Richtig, ja. Ich meine, der Kaspar Einem hätte das ausgehalten. Der Kaspar Einem war mal bei mir in einer Lehrveranstaltung und hat erzählt, wie ihm dann Fotografen erzählt haben, warum sie mit ihm wenn zum Beispiel so diese Gute-Wetter-Geschichten, Polizei wird ausgezeichnet, der Minister ist dabei, überreicht die Plätschen, und dann ist ihm immer wieder passiert, dass Fotografen ihn dann gebeten haben, mal auf die Seite zu treten, damit sie nur den Ausgezeichneten fotografieren. Und weil er neugierig war, wozu es dann diese Fotos eigentlich gibt, sagt er, na, haben Sie schon mal in der Krone nachgeschaut, glauben Sie, dass ich ein Foto verkaufen kann der Kronenzeitung, wo Sie auch drauf sind? Naja.
Das kenne ich von der Adapay-Seite, entschuldige. Und einige meiner Kollegen auch. Das gibt es zwischendurch immer wieder. Der Bildbann in der Kronenzeitung. Wenn wir schon über die Einflussnahme von Politik auf Boulevardmedien und vice versa sprechen, müssen wir auch über das Musterbeispiel für missbräuchlichen politischen Einfluss auf Medien erwähnen, nämlich den ORF-Stiftungsrat. Nun gibt es eine Verfassungsklage gegen dieses Gremium. Was könnte die bewirken?
Ja, die könnte bewirken, dass das, was wir doch schon etlichen Jahren jetzt in Deutschland auch gesehen haben, wo dann das Aufsichtsgremium angewiesen wurde, dass maximal ein Drittel der Vertreter staatsnahe sein dürfen. In der Regel gibt es dann auch sozusagen Erklärungen dafür, was darunter zu verstehen ist. Also man kann nur hoffen, dass es, und es sprechen auch manche Stellungnahmen des Vorsitzenden, des obersten Richters im Verfassungsgerichtshof, Rauchenwärter, dafür, dass das in diese Richtung gehen kann. Es ist natürlich ein Gremium, das ja vielköpfig ist und eigentlich überwiegend oder stärker von Wertkonservativen geprägt ist. Aber das könnte kein Hindernis dafür sein, dass dort diese Kriterien, dass sowohl diese Fragen, die ja eng damit zusammenhängen, nämlich sowohl die Glaubwürdigkeit der Politik als auch die Glaubwürdigkeit eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks, hier dadurch durch ein entsprechendes Erkenntnis gestärkt wird, dass man eine sehr klare Anweisung gibt, so wie das jetzt kürzlich passiert ist im Zusammenhang mit der Frage der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Also mich würde jedes andere Erkenntnis in dem Bereich eigentlich jetzt überraschen, aber ja, und es wird zeitnahe kommen. Dem ORF kann eigentlich nichts Besseres passieren als das, weil wir haben einen Kontext. Wir kennen die letzten beiden Regierungen und die entsprechenden Sideletters, die klar offenlegen, in welcher Dreistheit hier sozusagen die Jobs und die Aufsichtsgremien bis hin zu den auch Führungspositionen in der Geschäftsführung parteipolitisch besetzt worden sind und bis hin auch zur Finanzierungsfrage, weil unter Türkis-Blau war von Anfang an fixiert im Sideletter, dass es zu einer Budgetfinanzierung kommt. Und die Budgetfinanzierung ist das Schlechteste, wenn sie so gestaltet ist, dass sie zum Beispiel eben nicht von vornherein entsprechend dimensioniert und automatisch valorisiert wird. Der letzte Vorschlag der Grünen, der trotzdem aus meiner Sicht einfach eine gefährliche Gratwanderung gewesen wäre. Ich glaube, du warst du damals auch bei der von Minister Blümel veranstalteten Enquete.
Medien-Enquete. Da hätten wir auftreten sollen und das wurde aber in letzter Sekunde wieder verhindert. Als Staatskünstler hätte man das spielen sollen. Das wäre sehr lustig, wenn wir auch ein spezielles Programm dafür gehabt. Aber das ist dann in letzter Sekunde wurde das wieder abgesagt. Ewig schade.
Die ganzen Expertinnen und Experten, die dort aufgetreten waren, konnten dann doch zum Glück nicht verhindert werden. Ich hätte mich gefreut über auch eine Humoreinlage, weil es ansonsten gab es dort ja die eine oder andere unfreiwillige Humoreinlage, die gibt es ja immer auch bei solchen Enquetten. Aber die Enquete hat ja etwas in aller Deutlichkeit gezeigt, nämlich dass keine einzige Fachfrau, kein einziger Fachmann der Budgetfinanzierung das Wort geredet hat. Und am Ende gab es dann die Runde der MedienpolitikerInnen und in dieser Runde hat der ÖVP-Vertreter gesagt, ja, sie gehen jetzt da weg von dieser Enquete mit einem großen Rucksack an Vorschlägen, an Ideen und sie werden das jetzt in Ruhe diskutieren und so. Und dann wird man sehen, im Grunde ist es ihnen eigentlich egal, wie man den ORF finanziert. Ja? Der Herr Jennewein saß dort und hat ein bisschen so einen Schofel aufgesetzt und
FPÖ, Herr Jennewein, muss man dazu sagen, ja.
Der damals der medienpolitische Sprecher war. Das war er im
psychisch noch stabil damals, ja.
Damals noch stabil, ja, richtig, und noch in dieser Funktion. Und der hatte gesagt, ja, er hat natürlich mitgekriegt, dass da jetzt hier an diesem Ort in diesen zwei Tagen irgendwie niemand zu begeistern war für die Budgetfinanzierung, wie sie die FPÖ vorschlägt und seit Ewigkeiten fordern würde. Aber das ist auch völlig unerheblich, was hier diskutiert wird, meinte er, und dann Meinungen sozusagen präsentiert worden wäre, weil entschieden wird im Parlament. Ja. Der hatte natürlich sozusagen im Hinterkopf die Sideletter-Vereinbarung und er war dann auch derjenige, der, glaube ich, als erstes dann nach der infolge des Ibiza-Videos den Bach runtergegangenen Regierung zwischen Türkis und Blau, der dann, ich glaube, es war ein Interview auch mit der Kronenzeitung gemeint hat, das wäre alles schon ausgedealt gewesen und erst später sind dann die Sideletter transparent geworden, wo das tatsächlich offenkundig geworden ist, dass die uns dort, und das finde ich ja in meine ich weiß nicht, ob man einen Minister nachträglich dafür anklagen kann, dass er eigentlich zwei Tage lang mit einem ziemlichen Mitteleinsatz SNU produziert, also strategisch notwendigen Unfug oder Unsinn, weil es war ja inhaltlich unsinnig, die ganzen Experten diskutieren zu lassen. Es war eine Nebelgranate, eine ganze Kiste voll Nebelgranaten, die hier gezündet worden sind, um den Menschen den Eindruck zu geben, ja, wir lassen euch ja eh mit diskutieren. Ja? Und am Ende der Legislaturperiode wäre es aber dann spätestens trotzdem gekommen. Ne?
Und die Grünen haben Rechtfertigung, hat die Frau Blimmlinger gesagt, jetzt bei der letzten Regierungsvereinbarung, naja, wenn sie da nicht mitmachen bei diesem Postenschacherspiel, dann gelten sie als politisch naiv und deppert und deshalb müssen sie das auch machen. Auch eine interessante Argumentation.
Ja, kann man nur darauf sagen, es ist noch naiver und noch depperter, das dann auch so zu argumentieren. Das ist tatsächlich nicht in der Vergangenheit die Philosophie und die Art und Weise, Politik zu machen, der Grünen gewesen. Das muss man schon sehr klar sagen. Ja? Und das alles, was die Frau Blimminger jetzt mitverteidigt bei den Entscheidungen, ja, dass die kleinen Medien zum Beispiel eh unbedeutend sind, dass die Wiener Zeitung viel zu klein wäre, dass sie Lebensberechtigung hätte. Ich meine, ihre Vorgänger als medienpolitische Sprecher, die möchte ich mir eigentlich anhören. Leider kann man nicht mehr alle anhören, weil einer nicht mehr lebt. Aber ich finde, das ist tatsächlich ein Paradigmenwechsel. Es wären medienpolitische Fragen typischerweise keine wahlentscheidenden Fragen, wären sie, wüsste man über den Ausgang der nächsten Wahlen, zumindest für die Grünen, relativ genau Bescheid.
Noch eine letzte Frage zur an sich gefährdeten Situation des ORF. Der aktuelle ORF-General Weismann wirkt nach dem Abgang von Sebastian Kurz ein bisschen wie eine Marionette, bei der man die Schnürlen abgeschnitten hat. Kann der noch was zur Rettung des ORF beitragen?
Aber ja, also im September, du erinnerst dich, da war davor der Vorschlag von den Neos, eine Schnapsidee. Die Neos haben
in blaue Seite zu.
Ja, die kippen, blaue Seite also überhaupt sozusagen zu kippen. Die zweitschlechteste Schnapsidee war dann, ich habe es nicht so bezeichnet, ich habe es ein bisschen eleganter bezeichnet damals, war der Vorschlag, glaube ich, bei den Mediengesprächen sozusagen eingebracht vom neu gekürten und schon damals ein halbes Jahr im Amt befindlichen Generaldirektor Weismann, auf die Hälfte der Beiträge künftig zu verzichten, um den privaten Mitkonkurrenten im Online-Bereich entgegenzukommen. Und ich setzte meine Hoffnung darauf, dass das eine paradoxe Intervention wäre und habe das auch so beschrieben in einem Gastkommentar im Horizont, nämlich eine paradoxe Intervention, die allen in der Branche klar machen muss, dass es einfach eine idiotische Idee ist, sozusagen eine gut funktionierende Seite mit Online-Journalismus, die im Vergleich zu anderen Ländern dann auch noch eine führende Rolle in dem Land hat, in dem es der Journalismus eh nicht leicht hat. Und jetzt will man die, weil wenn du da auf die Hälfte zurückgehst, ist ja sofort die Grundsatzfrage, die welche Hälfte nimmst du weg? Ja? Wenn ich den Programmauftrag des ORF ernst nehme, dann ist das erste Gebot Vielfalt. Wenn ich die Hälfte der Vielfalt weg tue, habe ich natürlich eine ramponierte Vielfalt. Und das andere ist natürlich, wenn ich dann, was ja jetzt die weiteren Forderungen sind, des Verbands der Zeitungsverleger, überhaupt, sage ich, Bilder plus Videos mit etwas längeren Untertiteln als Ersatz für das, was bis jetzt gemacht wird, künftig zu machen, dann stellt sich die Frage, sehr berechtigt, und ich habe die auch gestellt, ich habe den privaten Konkurrenten der blauen Seite attestiert, dass sie offensichtlich sich viel zu sehr in ein Fallbett gelegt haben, das auf der Basis funktioniert. Ich brauche ja eigentlich nur den ORF möglichst stark beeinträchtigen, möglichst stark behindern, dann brauche ich mich selber nicht anstrengen und nicht drüber nachdenken und Entwicklungen machen und Dinge ausprobieren, weil der ORF ja seit 2010, 2011 ohne dies jede Menge an Einschränkungen hat, sowohl was den Umfang anbelangt, Bundesländerberichterstattung, 80 Meldungen pro Woche, ja, das ist ja ein Witz, ja, Das heißt, jeder Mitbewerber in dem Bereich darf uneingeschränkt in der Zahl der Berichterstattung sein. Jeder der Mitbewerber darf uneingeschränkt über Sport berichten. Der ORF darf online nur die Überblicksberichterstattung machen. Der ORF darf Spezialberichterstattung sowieso nur dort machen, wo er begleitend ein Radio- oder Fernsehformat hat. Und weil er das zum Beispiel bei der Future Zone, also diesem Portal, das über die österreichischen Grenzen hinaus, zumindest im deutschsprachigen Raum, zum Teil auch über den deutschsprachigen Raum hinaus, eine führende Rolle hatte in der Debatte Demokratiepolitik, Online-Entwicklung, Technologieentwicklung im Zusammenhang mit Internet und digitaler Entwicklung der Gesellschaft, musste dann diese Seite verkaufen. Ne? Zufälligerweise hat das Raiffeisen-Medium bekommen, der Kurier. Und naja, ich will jetzt nichts darüber sagen, wie die dieses Produkt weiterentwickelt haben. Ich bin nur sicher, es würde heute ein Stück anders ausschauen, wenn es der ORF weiter hätte betreiben dürfen.
Du, nur um meine Frage nochmal zurückzukommen. Du glaubst also, dass der Weismann tatsächlich auch dafür der Richtige ist, der da noch kämpfen kann und diese Entwicklung vielleicht zumindest verlangsamen kann?
Ich kenne ihn viel zu wenig, um da jetzt sozusagen aus seiner Persönlichkeit heraus das prognostizieren zu können. Aber rein von seinem Status hätte er die Möglichkeit. Wenn man jemanden genügend traktiert, gibt es zwei Möglichkeiten des Reagierens drauf. Irgendwann sage ich, jetzt wird's mir zu blöd, jetzt mache eine entsprechende Führung des ORF im Sinne einer möglichst guten Entwicklung des ORF. Und mir ist wurscht, ob man am Ende die Partei, die mich auf den Schild gehoben hat, dann noch irgendwann sagt, Servus. Oder, ja, ich meine, auch Rücktritte soll es nicht nur bei Päpsten geben.
Ja, um einen positiven Schluss noch zu einen hoffnungsvollen hineinzubringen, es könnte auch immer schlimmer sein noch. Es könnte zum Beispiel auch Richard Gasel schon ORF-Direktor sein.
Ja, aber das ist wenig tröstlich. Aber es reicht, dass er Geschäftsführer vom Profil ist. Ja? Also man kann auch woanders, naja. Schauen wir mal.
Es reicht. Ja, das sehe ich ganz genauso. Danke, lieber Fritz, auf jeden Fall. Ich glaube, wir könnten ja noch stundenlang weitersprechen, weil es uns da noch einfällt an diversen personellen Spekulationen. Aber wir hoffen natürlich darauf, dass irgendwann vielleicht alles gut ausgeht und vielleicht auch deine Einbringungen zum Thema eines neuen Gesetzes vielleicht erhört werden. Ich glaube, diese Illusion hast du noch ein bisschen oder hast du die schon aufgegeben?
Naja, lieber Florian, es geht nur, manches geht ja nur mit dem Prinzip Hoffnung, weil ansonsten, wie soll man sagen, könnte man ja den Tag einmal mit 2 Stunden Weinen beginnen. Das tue ich nicht. Nein, wir haben gewisse Möglichkeiten, uns zur Wehr zu setzen. Und ich glaube, es ist nicht nur notwendig, sondern es ist auch für die eigene Psyche gut, sich lieber zur Wehr zu setzen, als sich Tag für Tag zu beklagen, wie schrecklich eigentlich die Verhältnisse sind. Und Veränderungen werden wir nur erreichen oder haben wir eine gewisse Chance zu erreichen, wenn wir den Mund aufmachen und wenn wir handeln.
Möge die Übung gelingen. Lieber Fritz, danke für das Gespräch.
Ich danke für deine Einladung.
Das war die 75. Folge von Schäuber fragt nach. Danke fürs Zuhören. Es gibt bereits eine erste Hörerreaktion. Ein Herr Florian K., Chefredakteur einer Wochenzeitung aus Wien 1, schreibt mir: super sympathisch und schwer in Ordnung vom Kabarettisten. Wenn Sie anderer Meinung sind, machen Sie mir ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann. Die Podcastlinie ist verhandelbar. Nächste Woche wird der Autor Robert Miesig mein Gast sein. Bis dahin, bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Schäuber.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.